Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte. Las Vegas ist eine ganz eigene Welt. Die Stadt der glitzernden Lichter und der verborgenen Schattenseiten ist für alle da, die nach Vergnügen, Glück, Geld und manchmal auch nach einem kleinen Stückchen Sünde suchen. Es ist das Jahr 2001. Die Juliluft flirrt förmlich vor Hitze, während die Sonne erbarmungslos auf die schimmernden Fassaden der Casinos und Hotels niederbrennt. Die Straßen sind voller Leben, obwohl es die meisten tagsüber in die klimatisierten Spielehallen und Hotels treibt. Abends strahlt der berühmte Strip in der Dunkelheit im Neonlicht. Auch am Sonntag, dem Tag, an dem in der Sin City, der Stadt der Sünde, eine eigenartige Mischung aus Euphorie und Erschöpfung zu spüren ist. Die Letzten taumeln aus den Clubs, auf der Suche nach dem letzten Kick, bevor die Realität sie wieder einholt. Hinter den schicken Fassaden verbergen sich dunkle Geschichten, die nur darauf warten, ans Licht gezerrt zu werden.
Das Einzige, woran der Mann gerade zerrt, ist die Mülltonne. Gegenüber der großen Baustelle für das neue 4-Sterne-Palms-Casino-Resort ist eine Filiale der Nevada State Bank. Mehrere Autos parken um das Gebäude herum, aber niemand ist zu sehen. Es ist schon 22 Uhr, aber Las Vegas ist auch eine Stadt, die niemals schläft. Der Mann, der die grüne Mülltonne durchwühlt, hat Glück. Das Gitter, hinter dem die Tonne steht, ist nicht abgeschlossen. Umgeben von den Mauern des Parkplatzes ist der Mann ungestört. Die mehrspurige Flamingo Road ist ein paar Meter entfernt. Der Mann hört das Brausen der vorbeifahrenden Fahrzeuge, aber niemand biegt ab auf den Parkplatz.
Die grüne Mülltonne ist schwer, aber der Mann kann sie gerade so beiseite schieben. Die steht ohnehin auffallend schräg in dem kleinen Hof. Der Mann bewegt sich durch die Dunkelheit, als er an dem grünen Container vorbeischleicht. Seine Augen gewöhnen sich an das spärliche Licht von Laternen und Leuchtreklamen in der Nähe. Jeder Schritt macht Geräusche. Der Mann spürt, wie Plastik knirscht, wenn er darüber läuft. Neben und hinter der Mülltonne stehen Dutzende gefüllte Plastiksäcke. Als er eine Tüte zur Seite schiebt, da erblickt er einen einsamen Turnschuh.
Sein Herz schlägt schneller. Etwas im Turnschuh verschwindet unter einem großen Stück Pappe. Mit einem Schaudern hebt der Mann die Pappe hoch und schaut auf das bleiche Bein eines Menschen. Mit zitternden Händen lässt der Mann die Pappe zu Boden segeln und stolpert rückwärts durch den Müll zurück auf den Parkplatz. Er dreht sich um und eilt auf die Straße. Nicht weit entfernt sind eine Tankstelle und ein Telefon. Wenige Minuten später pocht sein Herz immer noch laut, als die Sirenen der blinkenden Polizeiwagen die Straße hinunterrasen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann und mir gegenüber sitzt gerade...
Hallo, Patrick Strobusch.
Genau, und ich glaube, jeder hat bei diesem Intro schon mal einen Einblick bekommen, wie es in Las Vegas ausschaut. Patrick, warst du schon mal da?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Warst du schon mal da?
Ja, ich war schon mal da und wollte jetzt gar nicht explizit unbedingt dahin. Aber wie so viele habe ich da mal einen Roadtrip gemacht durch Kalifornien und die angrenzenden US-Bundesstaaten. Und wenn man schon mal in der Nähe ist, dann gehört Las Vegas auch dazu. Da war ich 2-3 Tage irgendwie so. Und es ist wirklich einfach nur laut und bunt und schrill und super viel los. Und diese Stadt ist auch wirklich mitten im Nirgendwo. Und ich habe mich damals gefühlt, als wäre ich in einem riesigen Freizeitpark, weil die Hotels auch alle so verrückt sind. So, du hast ein Hotel, das sieht aus wie eine Pyramide. Dann hast du das Hotel, das heißt irgendwie New York, New York. Hm. Da fährt eine Achterbahn drumherum. In dem Hotel, in dem ich war, das heißt Mirage, also ich glaube zumindest, dass man es so ausspricht, da hatten wir Restaurants, Bars, ein riesiges Casino, ein Pool, einen Zoo, einen Nachtclub. Also das war alles nur im Hotel. Das heißt, du hättest dieses Hotel nicht verlassen müssen und hättest da irgendwie eine Woche Zeit verbringen können. Also das ist wirklich eine total verrückte Stadt.
Werbung.
Jetzt geht es um mein, sagen wir mal, zweitliebstes Thema nach True Crime, klar. Es geht um Essen. Unser heutiger Partner hilft uns nämlich dabei, öfter mal frisch selbst zu kochen und gibt mir auch neue Ideen für Rezepte. Selbst welche rauszusuchen, macht mir nämlich überhaupt gar keinen Spaß. Also für mich gibt es wenig, das noch nerviger ist als die Frage, was esse ich denn heute eigentlich? Bei HelloFresh kann ich mich ganz einfach entspannt auf meine Couch setzen und mir dann, wie beim Lieferdienst, aus über 40 Rezepten aussuchen, was ich dann nächste Woche essen möchte. Die frischen Lebensmittel werden dann nach Hause geliefert. Mit unserem Rabattcode FRESHAKTE, alles groß und zusammengeschrieben, könnt ihr auch nochmal ordentlich sparen. Aber dazu gleich mehr.
Ich habe mir jetzt für nächste Woche Honigsinn-Fähnchensalat mit Avocado, Seehecht in Spinatsahnesoße und gebratene Spätzle mit Bacon und Spitzkohl ausgesucht. Bin schon ziemlich gespannt, wie das wird. Was ich beim Aussuchen super hilfreich fand, bei den Gerichten steht immer direkt dabei, was das Besondere ist. Geht besonders schnell, ist vegetarisch, vegan oder mit Fleisch, schmeckt der ganzen Familie, ohne Milchprodukte, wenig Kalorien und so weiter. Dadurch kann man sich schnell genau das aussuchen, was man am liebsten mag oder eben zur nächsten Woche passt.
Ich habe mir zum Beispiel eine tropische Salatbowl mit Süßkartoffeln und Börek mit Hirtenkäse auf Bulgursalat bestellt. Vor allem das letzte Gericht ist eins, auf das ich so ehrlich gesagt gar nicht gekommen wäre, das mal auszuprobieren. Und ich teilweise jetzt auch wenig Bock hätte, ewig Zutaten im Supermarkt zusammenzusuchen. Und bei HelloFresh lernt man eben auch mal schnell was Neues. Salatkombis zum Beispiel oder leckere Dressings. Das kann man ja immer mal wieder machen.
Wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt und HelloFresh mal ausprobieren möchtet, nutzt einfach unseren Code FRESHAKTE. Also FRESHAKTE. Alles groß und zusammengeschrieben. Sowohl neue als auch ehemalige Kunden bekommen damit in Deutschland bis zu 120 Euro Rabatt. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Außerdem wird die erste Kochbox versandkostenfrei verschickt. Die Links und den Code findet ihr natürlich auch nochmal über die Shownotes.
Und schreibt uns gerne mal bei Instagram, was ihr euch Leckeres gekocht habt. Das finde ich immer sehr spannend und natürlich auch für meine Inspiration.
Werbung Ende.
Und der Fall, den wir euch heute erzählen wollen, der hat nicht nur die Stadt Las Vegas im Jahr 2001 beschäftigt, sondern der wirft auch noch bis heute viele Fragen auf. Wir sind jetzt also zusammen unterwegs in den dunklen Straßen von Sin City und folgen einer ersten Spur. Dem Tatort, an dem in der Nacht zum 9. Juli 2001 die Polizei eintrifft.
Der Notruf des Mannes geht um 22.36 Uhr auf der Wache ein. 14 Minuten später sind die ersten Polizisten auf dem Parkplatz der Nevada State Bank. Einer der Polizisten geht mit seiner Taschenlampe zur Mülltonne und sieht den Fuß eines Mannes unter Bergen von Säcken und verstreutem Müll. Der Polizist spricht den Mann mehrmals an, aber der rührt sich nicht. Kurz darauf biegt ein Krankenwagen mit Blaulicht und Sirenen von der Straße auf den Parkplatz ein. Ein Sanitäter befreit den Mann von dem Müll, der ihn größtenteils verdeckt. Er bestätigt den wartenden Polizisten, was die bereits geahnt haben. Sie haben einen Toten. Was dann folgt, dauert Stunden. Mehrere Techniker der Spurensicherung heben jedes einzelne Müllstück auf, um es von der Leiche zu entfernen. Und es ist ziemlich viel Müll. Bis fast 3:30 Uhr morgens arbeiten die Ermittler daran.
Und dabei finden sie auch mehrere blutige Fußabdrücke, die in Richtung des Eingangs des kleinen Müllhofs führen. Die Polizisten vermuten, dass die Fußabdrücke einem oder mehreren potenziellen Tätern gehören könnten und bitten den Mann, der die Leiche gefunden hat, die Schuhe auszuziehen. Sie wollen nämlich ausschließen, dass er versehentlich in eine Blutlache getreten ist. Er hat aber keine Blutspuren an den Schuhen. Während die Spurensicherung den Müll untersucht, erzählt der Mann, dass er westlich vom Strip unterwegs war, um Mülleimer zu durchsuchen. Ihm ist aufgefallen, dass das Tor zur Mülltonne auf dem Parkplatz nicht abgeschlossen war und deswegen hat er dort nachgesehen. Seine Aussage und seine Personalien werden aufgenommen. Dann darf der Mann gehen.
Es ist 3.25 Uhr in der Früh, 5 Stunden nach dem Notruf und dem Fund der Leiche, als die Spurensicherung endlich grünes Licht für die Gerichtsmedizin gibt. Eine Ärztin untersucht den Mann und stellt fest, dass die Leiche keine Totenflecke aufweist und die Totenstarre bereits voll ausgeprägt ist. Totenflecke treten normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Stunden nach dem Tod auf. Die Totenflecken entstehen durch den Abbau von Blut in den Blutgefäßen und sorgen dafür, dass sich das Blut in Teilen des Körpers ansammelt, was zu bläulichen oder rötlichen Flecken auf der Haut führt. Das könnte bedeuten, dass der Tod relativ kurz vor dem Fund der Leiche eingetreten ist.
Und der Tod war brutal. Das sehen die Gerichtsmedizinerin und die Polizisten vor Ort schon vor der Autopsie. Der Mann hat mehrere Wunden und liegt in einer großen Blutlache. Der Schädel des Toten ist eingeschlagen, die Augen zugeschwollen und ihm fehlen mehrere Zähne. Und ein grausames Detail fällt ebenfalls auf, denn dem Mann fehlt der Penis. Der wurde amputiert und wird neben der Leiche gefunden. Auch für die erfahrenen Detectives Thomas und James muss der Anblick ein Schock gewesen sein. Sie sind nachts am Tatort und werden über die ersten Ergebnisse der Spurensicherung und Gerichtsmedizin informiert.
Im Müll waren viele Hinweise zu finden. Eine Kondomverpackung, mehrere Zigarettenstummel, ein Kaugummi, die blutige Hose des Toten, Abdrücke von Schuhen und frische Reifenspuren, die in Richtung der Hauptstraße führen. Die Hinweise werden aufgenommen und die Polizisten fahren zurück auf ihr Revier. Das Opfer ist fast 1,80 Meter groß und starb an einer stumpfen Kopfverletzung und mehreren Stich- und Schnittwunden, einschließlich einer durchtrennten Halsschlagader. Das ergibt auch die Autopsie. Im Bericht des Gerichtsmediziners steht auch, dass der Tote viele Wunden im Nacken, Gesicht, am Kopf, Oberkörper und an den Armen hat. Überall am Körper finden sich Stichverletzungen, auch an seinem Anus. Und sein Penis wurde amputiert. Außerdem werden Spermaspuren am Körper gefunden. Die Akte liest sich wie eine Horrorszene aus einem wahrgewordenen Albtraum. Wann der Mann starb, steht nicht im Bericht. Bei einer Anhörung einige Wochen später sagt der zuständige Gerichtsmediziner, dass er in einem Zeitfenster von 12 Stunden vor dem Leichenfund getötet wurde, also in der Zeit zwischen 10 Uhr morgens und 22 Uhr am 8. Juli 2001.
Die beiden Detectives, Thomas und James, übernehmen den Fall und beginnen mit der drängendsten Frage, nämlich, wer ist der Tote? Als erstes schauen sich die Ermittler die Nevada State Bank an, auf deren Parkplatz die Leiche ja gefunden wurde. Dort ist aber niemand Kunde, auf den die Beschreibung passt. Auch der Sicherheitsmann, der dort arbeitet, hat den Toten noch nie gesehen. Aber es gibt viele potenzielle Zeugen, denn direkt hinter dem Parkplatz der Nevada State Bank, da ist ein Wohngebiet mit ganz vielen Apartments.
Ein paar Anwohnerinnen und Anwohner kommen von allein zum Tatort. Sie wurden von den vielen Polizeiautos auf dem Parkplatz angelockt. In den Nachrichten im Fernsehen haben sie auch schon gehört, dass in der Gegend eine Leiche gefunden wurde. Sie versammeln sich an dem rot-weißen Flatterband und wollen einen Blick auf den Fundort erhaschen. Es ist der Morgen des 9. Juli. Die Spurensicherung arbeitet immer noch. Die Detectives Thomas und James sind gerade zurück auf der Wache, als eine kleine, rundliche Frau um die 40 auf die Streifenpolizisten zugeht, die am Absperrband den Tatort bewachen. Sie erzählt den Polizisten, dass sie in den Grand View Apartments in der Nähe wohnt und vor kurzem brutal überfallen wurde. Sie erzählt den Beamten, dass sie sogar vergewaltigt wurde. Und sie fragt die Polizisten, ob der Tote vielleicht der Täter sein könnte. Die Polizisten notieren ihren Namen und schicken sie dann erstmal nach Hause.
Als die beiden Detectives davon erfahren, springen sie sofort ins Auto. Die Frau könnte gleich zwei Dinge liefern: die Identifikation des Toten und ein mögliches Motiv als potenzielle Täterin. Die Frau heißt Diane. Sie wohnt zusammen mit ihrem Mitbewohner in einem der Grand View Apartments, einer Anlage mit jeder Menge Wohnungen. Bevor die Detectives Diane einen Besuch abstatten, checken sie die Akten und finden eine Anzeige von vor wenigen Tagen. Diane hat nämlich einen Mann wegen Vergewaltigung angezeigt. Sie kennt den Mann schon seit mehreren Wochen, aber nur seinen Spitznamen, nämlich St. Louis.
Die Detectives nehmen Dianes Aussage nicht offiziell als Tonaufnahme auf, sondern sammeln erstmal nur Informationen. Diane erzählt den beiden Detectives, dass sie am 1. Juli 2001, also genau eine Woche vor dem Mord an dem Mann, mit ihren Nachbarn in deren Apartment B getrunken hat. Auf einmal stürmt St. Louis rein, schlägt und bedroht sie, aber die Nachbarn werfen ihn raus. Als Diane am späteren Abend vom Waschen in ihr eigenes Apartment kommt, soll der Typ sie aber wieder überrascht und in ihre Wohnung gedrängt haben. Er wird wütend, als sie ihm sagt, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Diane sagt, dass St. Louis sie mehrfach vergewaltigt und gedroht hat, sie umzubringen, sollte sie zur Polizei gehen.
Zuerst hat sie Angst, aber als St. Louis 3 Tage später, am 4. Juli 2001, versucht, in ihre Wohnung einzubrechen, Da ruft sie die Polizei. Ihre Aussage wird aufgenommen und sie wird im Krankenhaus untersucht. In der Akte zu dem Vorfall sind mehrere Fotos von Diane hinterlegt, die auch ihre Blutergüsse und Verletzungen zeigen. Die Detectives hören sich Dianes Geschichte an, fragen sie dann auch nach ihren Schuhen, um nachzuschauen, ob Blut darunter ist und ob die Schuhe zu den Spuren am Fundort der Leiche passen. Aber Dianes Schuhe sind sauber. Die Detectives verlassen also ihre Wohnung wieder.
Gegen 20 Uhr abends bekommt die Polizei in Las Vegas einen Anruf vom FBI, denn die Fingerabdrücke des Toten wurden im System gefunden. Sie gehören zu einem Mann namens Duran. Duran ist 44 Jahre alt und hat keinen festen Wohnsitz. Man weiß nicht viel über ihn, aber er soll aus Missouri kommen, den Spitznamen St. Louis tragen und schon ein paar Mal von der Polizei aufgegabelt worden sein. Der Spitzname kommt uns ja bekannt vor, von dem hat Diane erzählt.
Und St. Louis, beziehungsweise Duran, der ist aus gutem Grund im System der Polizei gelandet. Er soll unter anderem seine Ex-Freundin gewürgt und ihren Kopf gegen einen Baum geschlagen haben. Und Duran hat vor anderthalb Jahren noch mit seiner Mutter zusammen in den Grand View Apartments gewohnt. Nach dem Tod seiner Mutter wurde er dann aber obdachlos.
Und hier wird's seltsam, denn es scheint ein klares Motiv zu geben, nämlich Rache. Die Beamten sollen sich also eigentlich Diane und ihre Freunde, bei denen sie zu Besuch waren, mal näher anschauen. Aber das passiert nicht. Die beiden Detectives finden zwar heraus, wer die Nachbarn sind, befragen sie aber nicht. Der Autor Hans Scherer, der ein Buch über den Fall veröffentlicht hat, schreibt, dass die beiden Ermittler auch keine Wohnungen oder Autos der Nachbarn oder von Diane durchsuchen. Sie besorgen sich keine Telefondaten, fragen nicht nach Alibis und nehmen keine Fingerabdrücke oder DNA-Proben mit. Im Buch von Scherer sagt Detective Thomas, warum er die Nachbarn nicht befragt hat. Er sagt, es war ein langer Tag und wir wurden müde und irgendwann mussten wir einfach Schluss machen. In späteren Gerichtsakten steht, dass die Nachbarn keine Vorstrafen hatten und deshalb nicht verdächtig waren.
Ja, ich finde die Ausrede aber ehrlich gesagt ziemlich schwach, weil nur wenn man keine Vorstrafen hat, heißt das ja nicht, dass man nicht doch kriminell werden kann, oder?
Ja, ich meine, wir werden ja noch sehen, wie sich der Fall so ein bisschen entfaltet, aber zu dem Zeitpunkt würde ich noch sagen, das ist halt so ein typisches Ressourcenthema bei der Polizei. Also du musst halt immer abwägen, ne, wenn du sowieso schon die ganze Zeit, gehen wir davon aus, 100% gibst, dann ist halt die Frage, wie viel mehr kannst du noch geben, dass du halt dann in Zukunft auch weiterhin funktionierst. So, es ist halt am Ende des Tages doch irgendwie immer eine Ressourcenbewertung.
Okay, das ist ein Punkt. In einem investigativen Artikel von The Intercept steht, dass die Ermittler auch nicht nach dem Videomaterial aus der Nevada State Bank gefragt haben. Denn es gibt sogar Kameras, die direkt auf den Parkplatz gerichtet waren. Sie haben auch niemanden in der Nachbarschaft befragt oder Freunde und Bekannte des Toten aufgesucht, um seine letzten Tage nachzuvollziehen. Stattdessen dümpelt der Fall mehrere Tage vor sich hin. In dem Artikel von The Intercept wird angedeutet, dass der Fall ein Cold Case werden könnte, weil der Mord an einem Obdachlosen bei der Polizei offenbar keine hohe Priorität hat.
Die Detectives wissen also, dass es ein Motiv und Verdächtige gibt, verfolgen die Spur aber nicht. 11 Tage geht das so, bis am 20. Juli 2001 ein Anruf auf der Wache eingeht. Es ist ein Anruf aus Peoria, einer Stadt mehr als 270 Kilometer nördlich von Las Vegas. Die Anruferin ist eine Bewährungshelferin für jugendliche Straftäter in Lincoln County. Sie fragt, ob die Polizei in letzter Zeit einen Mann ohne Penis gefunden hätte.
Und darauf springen die Detectives Thomas und James sofort an. Denn wie viele Männer ohne Penis gibt es schon in Las Vegas? Das kann kein Zufall sein. Die Bewährungshelferin erzählt den Polizisten von einem Gespräch mit einer Lehrerin aus der Gegend. Achtung, jetzt wird's vielleicht ein bisschen wirr, also gut zuhören. Denn die Bewährungshelferin erzählt, dass eine ehemalige Schülerin dieser Lehrerin in Las Vegas den Penis eines Mannes abgeschnitten habe, nachdem der sie angegriffen hat.
Thomas und James setzen sich umgehend ins Auto und fahren 3 Stunden in Richtung Lincoln County. Dort erzählt die Bewährungshelferin ihnen nochmal alles im Detail. Außerdem gibt die Bewährungshelferin den Cops den Namen der Lehrerin, von der sie die Geschichte hat. Und die Bewährungshelferin gibt den Detectives noch einen Tipp. Sie sollten vorsichtig sein und die Lehrerin nicht kontaktieren. Denn die Lehrerin würde vielleicht die ehemalige Schülerin vor der Polizei warnen. Offenbar erzählt die Bewährungshelferin den beiden Detectives auch, dass die Schülerin sich versteckt und von ihren Eltern geschützt würde. Außerdem behauptet die Bewährungshelferin gegenüber den Ermittlern auch, dass die ehemalige Schülerin auf Bewährung sei und von ihr betreut werde.
Wie sich später aber herausstellt, ist das gelogen. Weil das so viele Ebenen hat, dröseln wir das Ganze jetzt nochmal auf. Also, die Bewährungshelferin erzählt den Polizisten also von einem Gerücht. Dieses Gerücht hat sie von einer Lehrerin gehört. Eine ehemalige Schülerin dieser Lehrerin soll einem Mann den Penis abgeschnitten haben. Und das erzählt die Bewährungshelferin jetzt der Polizei. Und sie fügt dann aber noch eigenmächtig hinzu, dass diese Schülerin auf Bewährung sei und von ihr betreut werde. Und genau das ist eine Lüge. Die Schülerin wurde nie wegen irgendwas verurteilt. Gegen sie wurde sogar überhaupt nie wegen irgendwas ermittelt.
Warum die Bewährungshelferin einfach etwas anderes behauptet, weiß niemand. Aber ihre Aussage hat einen großen Effekt. Sie ist Bewährungshelferin, Teil des juristischen Systems und genießt dadurch eine hohe Glaubhaftigkeit bei der Polizei. Wie weit das geht, zeigen uns zwei Dinge. Erstens, die Polizei überprüft die Aussagen der Bewährungshelferin gar nicht. Ansonsten hätten sie herausgefunden, dass die junge Frau, die ja immerhin beschuldigt wird, einen Mord begangen zu haben, niemals festgenommen oder auch nur gegen sie ermittelt wurde. Außerdem spricht die Polizei erst sehr viel später mit der Lehrerin. Sie prüfen das Gerücht also gar nicht.
Was die Beamten stattdessen machen? Sie fahren bei der ehemaligen Schülerin vorbei, um sie wegen Mordes festzunehmen. Und zwar nur auf Grundlage eines Gerüchts. Es handelt sich um die 18-jährige Kirsten Blaze. Sie wird von ihrer Familie und von ihren Freunden aber nur beim Zweitnamen Blaze genannt. Deswegen machen wir das jetzt auch so. Blaze wohnt mit ihrer Familie in Paneca, einer kleinen Stadt ungefähr 15 Kilometer von Pioche entfernt. Aus Pioche kam ja der Anruf der Bewährungshelferin. Also ebenfalls ungefähr 3 Stunden Fahrt von Las Vegas entfernt.
Blaze hat eine schwierige Kindheit. Als sie noch klein war, etwa 5 Jahre alt, wird sie monatelang vom damaligen Freund ihrer Mutter missbraucht. Als die Familie dann aus ihrer damaligen Heimatstadt wegzieht, wird sie in der Schule noch 2 weitere Male sexuell misshandelt. Mit 13 Jahren von einem gleichaltrigen Freund und mit 17 Jahren vom Vater einer ihrer Freunde. Die ersten beiden Fälle, den Missbrauch als 5- und 13-Jährige, hat sie bei der Polizei angezeigt, aber niemand wurde dafür verurteilt oder zur Rechenschaft gezogen. Als Blaze mit 17 Jahren ein 3. Mal misshandelt wird, geht sie nicht mehr zur Polizei. Sie dachte, dass ihr die Detectives eh nicht helfen können. Sie hat keinerlei Vertrauen mehr in die Polizei.
Blaze Leben, das bis dahin nach außen perfekt schien, gerät aus den Fugen. Ihre vorher perfekten Noten werden immer schlechter. Sie bekommt Depressionen und nimmt Drogen. Als sie Anfang 2001 ihren Abschluss macht, dann nimmt sie ihr Auto und fährt nach Las Vegas, um sich dort ein eigenes Leben aufzubauen, weit weg von ihrer Heimat. Doch in Las Vegas gerät ihre Drogensucht außer Kontrolle. Schließlich kehrte sie nach Hause zurück und will clean werden. Sie fährt aber immer mal wieder nach Las Vegas, um dort zu feiern und um Drogen zu nehmen. Ganz davon ablassen kann sie nämlich nicht.
Als die Detectives Thomas und James in Paneca ankommen und bei der Familie an die Tür klopfen, macht die kleine Schwester von Blaze auf. Blaze ist gerade in der Dusche und die Eltern sind nicht zu Hause. Kurz darauf sitzt Blaze mit den Detectives am Tisch. Sie stellen sich als Ermittler aus der Mordkommission vor und sagen, sie wissen, dass Blaze in Las Vegas attackiert wurde und sich verteidigen musste. Sie sagen ihr auch, sie wissen, dass sie als Kind missbraucht wurde. Sie schalten ein Aufnahmegerät an. Blaze fängt an zu weinen und sagt schließlich, ich dachte nicht, dass jemand jemanden wie ihn vermissen würde.
Für Detective Thomas und James ist das der Durchbruch in ihrem Fall. Es ist das Geständnis, das sie gebraucht haben. Blaze erzählt, sie sei von einem großen Mann attackiert worden. Er wollte sie vergewaltigen. Sie habe sich gewehrt und sei dann zu einem Freund gefahren, habe dort geduscht und ihre Kleidung gewechselt.
Die Mörderin von Duran wurde also gefasst. Das denken zumindest die Detectives. Aber der Rest von Blaze 26-minütiger Befragung hat überhaupt gar nichts mit der Leiche auf dem Parkplatz der Nevada State Bank zu tun.
Denn Blaze erzählt eigentlich von einem Vorfall aus dem Jahr 2001. Sie war gegen Mitternacht am 23. oder 25. Mai in Las Vegas. Zum genauen Datum gibt es in den Quellen unterschiedliche Angaben. Deswegen nennen wir euch jetzt mal beide. Das ist 6 Wochen vor dem Mord an Duran. Der Mord an Duran geschah ja erst im Juli 2001 und eben nicht Ende Mai. Blaise sagt, sie sei im Osten der Stadt, am Budget Suites Hotel ausgestiegen. Dort habe sie Drogen konsumiert. Sie habe schon seit mehreren Tagen nicht mehr geschlafen und wollte Bekannte in diesem Hotel besuchen.
Es ist eine zwielichtige Gegend. Sie ist auf dem Weg zu dem Hotelzimmer, als plötzlich ein sehr großer Mann von hinten auf sie zukommt. Er riecht nach Alkohol und wirft sie zu Boden. Sie versucht sich zu wehren, aber der Mann schlägt sie. Doch irgendwie schafft Blaise es, in ihre hintere Hosentasche zu greifen und das Butterfly-Messer herauszuziehen, das sie bei sich trägt. Sie zieht das Messer und sticht in Richtung Intimbereich des Mannes. Der heult auf, lässt sie los und Blaise rennt zurück zu ihrem Auto. Sie sieht den Mann am Boden liegen und dann aufstehen, als sie davon rast. Sie meldet den Vorfall nicht bei der Polizei.
Aber als die beiden Detectives bei ihr im Wohnzimmer sitzen und Blaise sagen, sie wüssten, dass Blaise in Las Vegas angegriffen wurde, da sprudelt es nur so aus ihr heraus. Sie glaubt, dass der Mann, der sie im Mai angegriffen hat, sei an seiner Verletzung gestorben. Die Detectives glauben, Blaise habe Duran umgebracht, den Mann ohne Penis. Denn wie viele Opfer ohne Penis gibt es schon in Las Vegas? Das wäre wirklich ein krasser Zufall, wie wir ja vorhin auch schon mal gesagt haben, wenn es sich bei Blaise Angreifer um einen anderen Mann handeln würde als den Toten vom Parkplatz.
Davon erzählen die Detectives Blaise aber nichts. Blaise weiß nichts von dem toten Duran und der brutalen Art und Weise, wie er zu Tode kam. Die Detectives fragen Blaise auch nicht, wo sie im Juli war, genau an dem Tag, an dem Duran ermordet wurde. Sie fragen auch nicht nach Details des Mannes, der sie attackiert hat. Für die Detectives ist eins klar. Blaise wurde in Las Vegas von einem großen Mann attackiert, der später keinen Penis mehr hatte. Die Polizei hat einen toten, großen Mann in Las Vegas, dem ein Penis fehlt. Das Ergebnis der Rechenaufgabe? Blaise ist die gesuchte Täterin. Die Detectives machen das Aufnahmegerät aus und nehmen Blaise wegen Mordes fest.
Werbung.
Jetzt geht es um mein, naja, sagen wir mal zweitliebstes Thema nach True Crime, klar. Es geht um Essen. Unser heutiger Partner hilft uns nämlich dabei, öfter mal frisch selbst zu kochen und gibt mir auch neue Ideen für Rezepte. Selbst welche rauszusuchen, macht mir nämlich überhaupt gar keinen Spaß. Also für mich gibt es wenig, das noch nerviger ist als die Frage, was esse ich denn heute eigentlich? Bei HelloFresh kann ich mich ganz einfach entspannt auf meine Couch setzen und mir dann, wie beim Lieferdienst, aus über 40 Rezepten aussuchen, was ich dann nächste Woche essen möchte. Die frischen Lebensmittel werden dann nach Hause geliefert. Mit unserem Rabattcode FRESHAKTE, alles groß und zusammengeschrieben, könnt ihr auch nochmal ordentlich sparen. Aber dazu gleich mehr.
Ich habe mir jetzt für nächste Woche Honigsinn, Fähnchensalat mit Avocado, Seehecht in Spinatsahnesoße und gebratene Spätzle mit Bacon und Spitzkohl ausgesucht. Bin schon ziemlich gespannt, wie das wird. Was ich beim Aussuchen super hilfreich fand, bei den Gerichten steht immer direkt dabei, was das Besondere ist. Geht besonders schnell, ist vegetarisch, vegan oder mit Fleisch, schmeckt der ganzen Familie, ohne Milchprodukte, wenig Kalorien und so weiter. Dadurch kann man sich schnell genau das aussuchen, was man am liebsten mag oder eben zur nächsten Woche passt.
Ich habe mir zum Beispiel eine tropische Salatbowl mit Süßkartoffeln und Börek mit Hirtenkäse auf Bulgursalat bestellt. Vor allem das letzte Gericht ist eins, auf das ich so ehrlich gesagt gar nicht gekommen wäre, das mal auszuprobieren. Und ich teilweise jetzt auch wenig Bock hätte, ewig Zutaten im Supermarkt zusammenzusuchen. Und bei HelloFresh lernt man eben auch mal schnell was Neues. Salatkombis zum Beispiel oder leckere Dressings. Das kann man ja immer mal wieder machen.
Wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt und HelloFresh mal ausprobieren möchtet, nutzt einfach unseren Code FRESHAKTE. Also FRESHAKTE. Alles groß und zusammengeschrieben. Sowohl neue als auch ehemalige Kunden bekommen damit in Deutschland bis zu 120 Euro Rabatt. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Außerdem wird die erste Kochbox versandkostenfrei verschickt. Die Links und den Code findet ihr natürlich auch nochmal über die Shownotes.
Und schreibt uns gerne mal bei Instagram, was ihr euch Leckeres gekocht habt. Das finde ich immer sehr spannend und natürlich auch für meine Inspiration.
Werbung Ende.
Als sie auf die Straße und in Richtung Polizeiwagen abgeführt wird, da kommt gerade ihr Vater nach Hause. Blaze ruft ihm noch zu: "Es tut mir leid, Papa. Ich hab dir gesagt, dass ich etwas Schreckliches getan habe." Dann fährt der Polizeiwagen in Richtung Las Vegas. Dort kommt sie ins Clark County Detention Center und wird 3 Tage später, am 23. Juli 2001, von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt. Und die fordert die Todesstrafe.
Bevor der Prozess beginnt, sammeln die Detectives Beweise gegen Blaze. Sie fahren daher zurück nach Lincoln County, um die Lehrerin zu befragen. Wie wir schon wissen, soll sie diejenige sein, der sich Blaze anvertraut hat. Die Lehrerin hat die Geschichte dann wiederum der Bewährungshelferin erzählt und die Bewährungshelferin schließlich der Polizei. Aber was die Lehrerin berichtet, passt so gar nicht zu der Story, die die Bewährungshelferin erzählt hat.
Die Lehrerin sagt aus, dass Blaze ihr den Vorfall gar nicht im Geheimen erzählt hat. Sie sagt auch, dass Blaze nicht untergetaucht sei und ihre Eltern sie verstecken würden. Außerdem sagt die Lehrerin, dass der Mann, der Blaze attackiert hat, noch gelebt hat, als sie weggefahren sei. Die Lehrerin zweifelt auch, dass Blaze dem Mann wirklich den Penis abgetrennt hat. Denn Blaze würde ihre Geschichten immer ein bisschen dramatischer machen, als sie in Wirklichkeit waren. Später erzählt die Lehrerin dem Magazin Justice Denied, Detective Thomas habe sie dazu gedrängt, ihre Aussage zu verändern. So, dass es nicht mehr dem entspricht, was die Bewährungshelferin gesagt hat. Nachdem die Lehrerin das aber abgelehnt hat, habe die Polizei sie nicht mehr kontaktiert.
Aber es gibt noch andere Zeugen. Zum Beispiel Menschen aus Lincoln County, die über die Presse erfahren, dass Blaze festgenommen wurde und für einen Mord verantwortlich gemacht wird, der am 8. Juli 2001 stattfand. Daraufhin melden sich mehrere Personen, die aussagen, dass Blaze an dem Tag gar nicht in Las Vegas, sondern in Panica, also 3 Stunden entfernt war. Die Zeugen geben Blaze also ein Alibi für den Zeitpunkt des Mordes. Sie wurde von Nachbarn gesehen und war am 8. Juli ab mittags bei einer Freundin. Auch Blaze' Vater ruft deswegen bei der Polizei an. Aber laut dem Buch von Hans Scherer erwidert Detective Thomas nur, dass er nicht an mehr Informationen interessiert sei. Und er sagt, dass seiner Meinung nach die richtige Person verhaftet und angeklagt wurde und er keine weiteren Informationen benötige.
Dabei gibt es doch noch so viele ungeklärte Fragen. Welches Motiv hätte Blaze denn für einen Mord an Duran? Sie kennt ihn ja gar nicht. Es sind ja eigentlich 2 Taten, über die hier gesprochen wird. Der Mord an Duran und die versuchte Vergewaltigung von Blaze. Die Polizei glaubt aber, es ist ein und dieselbe Tat und leitet sich so das Motiv ab. Doch ob Duran wirklich derjenige ist, der Blaze vergewaltigen wollte, das ist unklar. Wie hätte Blaze als 18-jährige, junge, schlanke Frau Duran denn so brutal ermorden können? Außerdem passt ihre Schuhgröße nicht zu den blutigen Fußabdrücken am Tatort. Ihre Schuhe sind kleiner. Blaze kann auch nicht für das Sperma verantwortlich sein, das auf Durans Körper gefunden wurde. Überhaupt gibt es gar keine forensischen Beweise, die auf Blaze hindeuten. Alle Ergebnisse aus dem Labor sind auf ihre DNA und andere Spuren negativ.
Es gibt keine Fingerabdrücke von Blaze am Tatort, obwohl dort insgesamt 22 Abdrücke gefunden wurden. Die wurden aber nicht weiter gecheckt. Auch der Schuhabdruck wurde nicht weiter analysiert. Man kennt also zum Beispiel die Marke des Schuhs gar nicht. Die Reifenspuren am Tatort passen nicht zum Wagen von Blaze. Aber zu welchem Auto sie passen, das wurde nie ermittelt. Es gibt DNA an den Zigarettenstummeln und dem Kaugummi am Tatort. Zum Teil ist das die DNA des toten Duran, zum Teil die DNA von anderen unbekannten Männern. Aber diese anderen Personen werden nie gesucht. Nicht ein Haar, ein Speichel oder Blutstropfen von Blaze wird auf dem Parkplatz der Nevada State Bank gefunden.
Blaze wird also nur auf Grundlage eines Gerüchts festgenommen und von der Staatsanwaltschaft angeklagt. 10 Monate später wird ihr der Prozess gemacht. Am 8. Mai 2002 beginnt das Verfahren gegen Blaze. Die Staatsanwaltschaft bietet ihr vorher noch einen Deal an. 3 Jahre Gefängnis wegen Totschlags. Aber Blaze, die lehnt ab, denn sie sagt, sie sei ja unschuldig.
Die Staatsanwaltschaft präsentiert der Jury im Prozess folgende Theorie. Die drogensüchtige Blaze ist in Las Vegas und auf Partys unterwegs. Doch ihr gehen die Drogen aus und sie will bei Duran neue kaufen. Sie fährt zum Parkplatz der Nevada State Bank und trifft sich dort mit ihm, um Drogen im Austausch gegen Sex zu bekommen. Aber sie änderte plötzlich ihre Meinung, überwältigte Duran und bringt ihn um. Sie sticht mehrmals mit ihrem Butterfly-Messer auf ihn ein, trennt seinen Penis ab, versteckt die Leiche unter dem Müll und fährt zurück nach Lincoln County in ihre Heimatstadt Panica. Sie fährt die 3 Stunden Fahrzeit so schnell, dass sie bis zum Mittag wieder dort ist, zieht sich um und fährt dann zu ihrer Freundin. Die Staatsanwaltschaft hat für diese Theorie allerdings keinerlei Beweise.
Die stützt sich während des gesamten Prozesses nur auf folgende Punkte. Kann es wirklich Zufall sein, dass innerhalb von ein paar Wochen gleich 2 Männern in Las Vegas der Penis abgeschnitten wird? Blaze sagt zwar, der Vorfall habe im Mai stattgefunden, aber Blaze hat so viele Drogen konsumiert, weiß sie da überhaupt noch, wann die Tat stattgefunden hat? Die Staatsanwaltschaft präsentiert eine Zeugin aus dem Gefängnis, die aussagt, Blaze habe in Haft mit dem Mord angegeben. Dafür bekommt diese Zeugin einen Deal angeboten.
Und auch die Bewährungshelferin sagt aus. Und das ist einer der größten Skandale in diesem Fall. Denn die Bewährungshelferin sagt über ein Gespräch aus, von dem ihr wiederum nur erzählt wurde. Ein besseres Beispiel für Hörensagen gibt es gar nicht. Und das ist vor Gericht eigentlich unzulässig, beziehungsweise sehr stark eingeschränkt. Solche Aussagen können oft unzuverlässig, missverständlich oder einfach falsch sein. Es gibt allerdings Ausnahmen, in denen Hörensagen zugelassen wird. Und im Prozess gegen Blaze lässt die Richterin die Aussage der Bewährungshelferin tatsächlich zu.
Die Staatsanwaltschaft schafft es auch, die Zeugen zu diskreditieren, die Blaze ein Alibi für den Tattag geben. Sie suggerieren, dass die Familie Zeugen gekauft habe und stellen die Zeugen als nicht verlässlich dar. Außerdem sagt der Gerichtsmediziner aus, der die Autopsie von Duran durchgeführt hat. Bei einer ersten Anhörung hat er den Todeszeitpunkt auf maximal 12 Stunden vor dem Fund der Leiche datiert. Vor Gericht sagt er dann aber, dass der Mord höchstens 18 Stunden zurückliegen kann. Dadurch wird das Zeitfenster, in dem der Mord von Blaze begangen hätte werden können, größer. Blaze hätte so also 6 Stunden mehr Zeit gehabt.
Die Staatsanwaltschaft stellt eine scheinbar logische Theorie auf. Die Verteidigung ist nicht effizient genug, um die vielen Fehler in dieser Theorie offenzulegen. Der Verteidiger fragt Detective Thomas, warum er nach der Verhaftung von Blaze einfach aufgehört habe, nach anderen Tätern zu suchen und zu ermitteln. Und der antwortet, dass es viele Ermittlungswege gäbe, aber wo keine Beweise seien, sei es sinnlos zu ermitteln. Und das ist schon eine sehr merkwürdige Antwort. Eigentlich sagt er damit ja, dass er nur in die Richtung ermittelt, die er für richtig hält.
Der wichtigste Zeuge für die Staatsanwaltschaft ist Detective Thomas. Detective James wird nicht befragt, weil er eher für das Dokumentieren des Tatortes zuständig war, heißt es. Und Detective Thomas sagt überzeugend aus. Er sagt der Jury, dass Blaze auf Drogen war und ihre Verantwortung für den Mord nur kleinreden wollen würde. Er sagt auch aus, dass er auch nach anderen Männern ohne Penis in Krankenhäusern gesucht habe und dass es keine gegeben hätte. In den offiziellen Polizeiakten steht davon allerdings nichts.
Detective Thomas zeigt der Jury auch ein Butterfly-Messer. Das ist auch ein Skandal, weil die Verteidigung dem nicht widerspricht. Der Ermittler hätte das Messer eigentlich gar nicht zeigen dürfen, da nie bewiesen wurde, mit welcher Waffe Duran getötet wurde. Aber das Butterfly-Messer, die Aussagen des Detectives und die Geschichte der Staatsanwaltschaft haben offenbar eine große Wirkung auf die Jury. Die Anklage ermutigt die Jury, über die vielen Lücken bei den Beweisen hinwegzusehen und sich stattdessen auf den toten Mann ohne Penis zu konzentrieren. Schließlich gibt es ja einen toten Mann ohne Penis. Das ist Fakt. Es muss also der sein, dem Blaze den Penis abgeschnitten hat. Alles andere sind nur Details. Am 18. Mai 2002 werden die Schlussplädoyers gehalten. Nur 10 Tage nach Beginn des Prozesses.
Und schon nach wenigen Stunden Beratungen kommt die Jury mit einer Entscheidung zurück. Sie halten Blaze für schuldig. Sie wird zu 40 bis 100 Jahren Gefängnis verurteilt. Blaze Verteidiger hält die Anklage und Verurteilung für absurd. Er beschuldigt später auch die Richterin, voreingenommen gewesen zu sein. Blaze Anwalt sagt der Presse, Blaze hat dem Justizsystem vertraut und wurde letztendlich eines Verbrechens für schuldig befunden, das sie nicht begangen hat. Die Verteidigung legt Revision ein. 2004, also 2 Jahre später, wird das Urteil vom Nevada Supreme Court wieder aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich einen Fehler bei der Zeugin gemacht, die im Gefängnis gehört haben will, wie Blaze mit dem Mord angegeben hat.
Im September 2006, also nochmal 2 Jahre später, beginnt der zweite Prozess gegen Blaze. Die angebliche Gefängniszeugin sagt dieses Mal nicht aus. Dafür ist Detective Thomas wieder im Zeugenstand. Dieses Mal hat die Jury aber eine Frage an den Detective. Und ja, es ist wohl möglich, dass die Jury Fragen an die Richterin stellen kann, die die dann an die Zeugen weitergibt. Die Frage der Jury ist, warum der Detective nicht bei dem Hotel nachgefragt hat, wo Blaze angegriffen worden sein soll. Darauf antwortet Detective Thomas, es macht keinen Sinn, nach einem Zeugen für einen Vorfall zu suchen, von dem wir wissen, dass er nie passiert ist. Die Staatsanwaltschaft ignoriert den Fakt, dass es keine forensischen und physischen Beweise für die Täterschaft von Blaze gibt und fokussiert die Geschichte wieder auf den unmöglichen Zufall von 2 Männern mit abgetrennten Penissen.
Die Verteidigung präsentiert dieses Mal deutlich mehr Zeugen. Jede Menge Nachbarn bestätigen, dass Blaze nicht in Las Vegas war. Und es wurden auch Telefonate aus Panica dokumentiert, die zu Blaze Alibi passen. Die Verteidigung präsentiert auch DNA-Ergebnisse von Beweisen am Tatort, die von unbekannten Männern stammen. Und die Verteidigung will auch noch Zeugen präsentieren, denen Blaze von der versuchten Vergewaltigung erzählt hat. Damit will sie beweisen, dass sie niemanden umgebracht hat und der Mann noch lebte, nachdem sie mit dem Auto weggefahren ist.
Was dann passiert, ist aber ein weiterer Skandal. Denn die Richterin erlaubt die Aussagen der Zeugin nicht, weil es Hörensagen sei. Dieselbe Richterin, die im ersten Prozess eine Aussage über ein Gespräch von einer Dritten, nämlich der Bewährungshelferin, ausdrücklich zugelassen hat. Es scheint fast so, als dürfte Blaze ihre Geschichte gar nicht erst erzählen. Und nach nur wenigen Stunden Beratung wird Blaze im Oktober ein weiteres Mal verurteilt. Dieses Mal aber wegen Totschlags. Das Strafmaß 13 bis 35 Jahre Haft. Die Verteidigung geht wieder in Revision. Die wird aber 2 Jahre später, im Jahr 2009, abgelehnt. Mittlerweile ist Blaze seit 8 Jahren im Gefängnis und 26 Jahre alt.
Ihr Fall sorgt in den Zeitungen und im Fernsehen für Schlagzeilen. Blaze hat viele Unterstützer und Aktivisten, die sich für sie einsetzen. Auch ein ehemaliger FBI-Agent im Ruhestand, der sich für Justizopfer einsetzt, steht auf ihrer Seite. Er hält Blaze für ein Opfer schlechter Polizeiarbeit, einer fanatischen Staatsanwaltschaft, einer schlechten Verteidigung und einer nicht neutralen Richterin. Er sagt gegenüber der Website The Intercept später, ich habe einfach nach Beweisen gesucht. Ich habe immer wieder die Fallunterlagen durchgelesen und gesagt, jeden Moment werde ich etwas finden, das mir sagt, oh, jetzt verstehe ich, warum Sie das dachten oder oh, jetzt ergibt das Sinn. Und je mehr ich mir das ansah, desto mehr wurde mir klar, dass das einfach kompletter Bullshit ist.
Nach der erneuten Verurteilung von Blaze werden mehrere Anträge bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Immer wieder versuchen ihre Anwälte und Aktivisten, zum Beispiel von Innocence Project, das Urteil aufzuheben und einen neuen Prozess anzustoßen. Immer wieder werden die Anträge abgelehnt und neue Revisionsanträge gestellt. Es gibt Online-Petitionen, Artikel, Dokumentationen und Bücher. Die vielen Fehler in den Ermittlungen und während der Prozesse werden beleuchtet. Es sind so viele, dass es sogar juristische Fachartikel über den Fall gibt.
Es kursiert auch eine alternative Theorie, wie Duran wirklich umgebracht worden sein könnte. The Intercept stellt sie auf und konzentriert sich auf die Frage, ja, wer profitiert denn überhaupt vom Tod von Duran und wer hatte ein Motiv für den Mord? Und dabei kommen sie auf Diane, die Frau, die von Duran vergewaltigt wurde und kurz nach dem Leichenfund am Tatort stand, um die Polizei zu fragen, ob er denn der Tote ist.
The Intercept hat herausgefunden, dass Diane und Duran sich seit Anfang 2001 treffen, also mehrere Monate vor dem Mord im Juli. Sie konsumieren zusammen Drogen und schlafen auch miteinander. Laut der Polizeiakte zu Dianes Vergewaltigung ist Duran ein Typ, der ihr Angst macht. Als sie den Vorfall bei der Polizei meldet, sagt sie den Ermittlern, sie habe Angst um ihr Leben. Sie will zuerst nicht nach Hause zurück und verlangt dann Polizeischutz, falls Duran wiederkommen sollte. Die Polizei aber lehnt ab und sagt, dass die Nachbarn auf sie aufpassen könnten, wie es ihre Freunde ja auch gemacht haben, als Duran sie angegriffen hat. Sie fragt dann nochmal explizit bei dem Polizisten nach und sagt, wenn er diese Tür aufbricht, habe ich dann die Erlaubnis, seinen verdammten Arsch zu töten oder nicht? Die Polizei antwortet ihr, du hast das Recht, dich zu verteidigen, wenn jemand in dein Haus einbricht. Das ist das Gesetz, was auch immer nötig ist.
3 Tage nach diesem Gespräch ist Duran tot. Und noch eine Parallele gibt es, die Autor Hans Schirrer in seinem Buch deutlich macht. Die Verletzungen von Duran sind denen von Diane ähnlich, nachdem Duran sie vergewaltigt hat. Diese Spur verfolgen die Detectives damals aber nicht. Die Verteidigung lässt Diane beim ersten Prozess 2002 zwar aussagen, sie sagt aber, dass sie mit dem Mord nichts zu tun hätte.
Wie wir euch schon erzählt haben, werden auch die Nachbarn nicht befragt. Mittlerweile wohnen sie auch nicht mehr da. Die Intercept konnte aber einige von ihnen ausfindig machen. Insgesamt 7 Personen wohnen damals in der Wohnung. Sie erzählen, dass sie sich nicht an Diane oder Duran erinnern könnten, es aber damals 2 Männer gab, die im Sommer 2001 einfach verschwunden seien. Sie sind nach Mexiko gefahren und nie wiedergekommen. Diane kann nicht mehr befragt werden. Sie ist 2005 gestorben. Ihr Partner sagt aber 2010, dass er und sie den Mord an Duran öfter diskutiert hätten, bevor sie gestorben ist, und Diane soll ihrem Partner gesagt haben, dass Blaze den Mord unmöglich begangen haben könnte.
11 Jahre nach dem Mord an Duran, im Jahr 2017, hat ein Antrag von Blaze und ihren Anwälten Erfolg. Eine Richterin am Gericht in Clark County macht die Mordverurteilung rückgängig. Der Grund dafür war ein Antrag wegen ineffektiver Verteidigung. Bei einer Anhörung vor Gericht werden Gerichtsmediziner und Entomologen, also Insektenforscher, befragt. Denn die haben neue Beweise entdeckt.
Normalerweise finden sich auf Leichen Eier von Schmeißfliegen. Die Fliegen ernähren sich von totem Material und die Larven auch, also eine optimale Brutstätte. Die Fliegen legen ihre Eier unmittelbar nach dem Tod ab. Aber die Fliegen sind nur tagsüber aktiv. In der Nacht werden also keine Eier abgelegt. Und laut Autopsiebericht gab es auf Durans Leiche keine Eier von Schmeißfliegen. Der Bericht des ersten Gerichtsmediziners sagt aber, dass Duran schon mehrere Stunden, wenn nicht sogar schon einen Tag tot war. Wenn Duran tagsüber gestorben wäre, hätten solche Eier also gefunden werden müssen. Die Tatsache, dass keine Eier gefunden wurden, beweist, dass Duran also nach Tagesende im Dunkeln umgebracht wurde. Der Todeszeitpunkt liegt also näher am Zeitpunkt des Leichenfunds gegen 22 Uhr. Damit ist das Zeitfenster für die Tat so klein, dass Blaze für den Mord überhaupt nicht in Frage kommt. Für einen späteren Todeszeitpunkt hat sie ja ein eindeutiges Alibi.
Die Richterin in Clark County sieht das genauso. Ende Dezember 2017 wird Blaze also freigesprochen. Sie darf am 3. Januar 2018 um 14 Uhr das Gefängnis verlassen, nach 16 Jahren unschuldig in Haft. Sie sagt der Presse, bei meiner Verurteilung war ich 19 Jahre alt. Ich wurde zu einer Strafe von 40 bis 100 Jahren verurteilt. Ich dachte, ich würde im Gefängnis sterben und ich bin so froh, dass ich falsch lag. In diversen Zeitungsartikeln wird beschrieben, wie Blaze versucht, ihr Leben so normal wie möglich zu leben. Sie versucht, sich als Erwachsene in einer neuen Welt zurechtzufinden. Sie sagt, in gewisser Weise fühlt es sich an, als wäre ich erst seit 5 Minuten frei. Ich lerne immer noch, wie ich in dieser Welt als Erwachsene mit Technologie, mit diesem und jenem funktionieren soll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich im Leben navigieren soll. Ich gebe mein Bestes.
Noch bevor Blaze entlassen wird, tritt die Richterin aus dem ersten und zweiten Prozess 2015 zurück. Ein Jahr zuvor wurde sie wegen Fehlverhaltens angeklagt. 2 Jahre nach ihrer Freilassung, im Jahr 2019, verklagt Blaze die Polizei von Las Vegas und die beiden Detectives Thomas und James. Außerdem stellt sie einen Antrag auf Entschädigung. Bis heute hat sie aber keine erhalten.
Blaze sagt, ich habe eine Botschaft für alle, die durch eine ähnliche Situation gehen wie ich. Sei stark, glaub an dich selbst und gib niemals auf. Es wird Tage geben, an denen du das Gefühl hast, dass du keine weiteren Schritte machen kannst. Setz einfach einen Fuß vor den anderen, denn irgendwann wird dein Tag kommen. Und ich finde, dass ihren Worten gar nichts mehr hinzuzufügen ist, deswegen schließen wir die schwarze Akte an dieser Stelle für heute und freuen uns, wenn ihr uns wie immer bei Instagram eine Nachricht schreibt oder Feedback gebt oder uns auch einen neuen Fall vorschlagt. Da heißen wir Schwarze Akte. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und dann hören wir uns wieder nächsten Dienstag auf eurer Lieblingspodcast-Plattform.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yes.
Oh. Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.